Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio, wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Da kann man die Uhr ja förmlich ticken hören. Lange ist es nicht mehr, bis zum großen Glaubensfest im Eucharistischen Kongress hier in Köln. Dann kommen tausende Pilger zum Dom und damit alles reibungslos läuft, Anfang Juni wird auf Hochtouren gearbeitet. Gerade direkt hier bei uns am Dom in einem Planungsbüro. Da ist gerade einiges los und wir nutzen das jetzt in diesen 2 Stunden mal, halten unser Mikrofon rein und gucken, was da so los ist hinter den Kulissen. Und außerdem kommen uns immer mal wieder Gäste hier im Studio besuchen. Menschen, die mitwirken an diesem Glaubensfest, die gerade mitten in der Planung oder in den Proben stecken. Das alles jetzt bis 12 Uhr hier in Domradio, das Thema unterwegs zum Eucharistischen Kongress 2013. Mein Name ist Verena Tröster, hallo zusammen. Wir sprechen über den Eucharistischen Kongress. Zugegeben, es klingt ein bisschen sperrig, dieses große Glaubensfest, auf das Köln sich gerade vorbereitet. Wir haben uns gefragt, wissen denn die Kölner eigentlich, was damit anzufangen? Was ist das denn überhaupt? Haben Sie schon davon gehört, vom Eucharistischen Kongress?
Ja, ich habe vorher den Flyer dazu im Dom gesehen. Ja, sonst weiß ich nichts drüber oder wüsste ich auch nichts drüber.
Was kirchlich jetzt auf jeden Fall, aber in welche Richtung, weiß ich nicht.
Ja, natürlich, eucharistisch ist ja Eucharistiefeier. Ja, das hat mit Abendmahl oder mit Eucharistiefeier zu tun.
Habe ich noch gar nichts von gehört. Nee, sagt mir nichts.
Ich weiß es normalerweise nicht, aber vom Namen her Eucharistie, klar. Richtung Kirche, Abendmahl, wie auch immer, Feier, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ja, aber immerhin, Eucharistie, Abendmahl, ein katholisches Glaubensfest, schon gar nicht so schlecht. Aber es steckt dann doch ein bisschen mehr dahinter. Das ist keine trockene Tagung oder langweilige Veranstaltung. Nee, nee, das soll ein richtig großes Glaubensfest werden für alle Generationen. Ungefähr so wie der Weltjugendtag 2005, nur eben für jedes Alter. Und dass das gelingen kann, daran glaubt vor allem einer, Hermann Josef Johanns. Der war nämlich vor 8 Jahren schon Geschäftsführer des Weltjugendtages und der hat auch heute die Zügel in der Hand, wenn es um den Eucharistischen Kongress geht. Als Geschäftsführer des Weltjugendtages hat er vor 8 Jahren schon mal ein ähnliches Großprojekt gestemmt und wird das auch jetzt wieder tun. Hermann Josef Johanns organisiert den Eucharistischen Kongress, der vom 5. bis zum 9. Juni hier bei uns in Köln stattfindet. Und jetzt ist er bei uns im Domradiostudio. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
7 Wochen sind's noch. Sind Sie aufgeregt?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht aufgeregt. Erinnert Sie das jetzt nicht gerade an die letzten Wochen vor dem Weltjugendtag 2005, wenn es so in die heiße Phase geht?
Das erinnert mich sehr daran. Der Weltjugendtag war natürlich noch eine Nummer obendrauf, weil man da quasi im gesamten Bistum unterwegs war. Aber je näher man an den eigentlichen Termin herankam, desto ruhiger wurde ich. Das hatte was damit zu tun, dass man eben auch die Mannschaft nicht jeck machen soll, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist auch ein Stück übrigens Beruhigung, dass man weiß, man hat engagierte Leute im Büro, im Projektbüro, die die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen regeln. Und da kann ich ein bisschen helfen mit den Erfahrungen, die ich sammeln durfte beim Weltjugendtag.
Und Sie können uns auch ein bisschen helfen, den Eucharistischen Kongress und alles das, was dahinter steckt, zu verstehen. Dieser Name, Eucharistischer Kongress, das klingt erstmal ziemlich trocken. Woher kommt dieser Name?
Der Name ist geboren worden im Vatikan, weil es die sogenannten Weltkongresse gibt. Also es gibt die Eucharistischen Weltkongresse. Im Mai diesen Jahres war der in Dublin gewesen, der letzte. Und man ist dort auch nicht bereit, diesen Begriff zu ändern. Und ich weiß, hier in Deutschland erinnert alleine das Wort Kongress daran, eine geschlossene Veranstaltung, ein Ärztekongress, ein Kongress für Handwerker, wo man dann auch Tagesgeld bekommt, wenn man dahin geht. Und wo man möglicherweise dann auch, wie der Begriff es sagt, relativ trockene Vorträge hören muss. Und das ist bei uns ganz anders. Und das versuche ich jetzt gleich ein Stückchen mit Ihnen gemeinsam rüberzubringen.
Wie genau ist es denn dann?
Also wir bieten eine ganze Menge mehr, als man hinter dem Begriff vermutet. Er ist natürlich sehr eucharistisch auch ausgerichtet, der Kongress. Und wir haben insgesamt um die 800 Veranstaltungen, die wir im Moment organisiert haben. Das ist übrigens auch eine Aufgabe zurzeit, mit den Künstlern die entsprechenden Verträge jetzt ins Trockene zu bringen, sprich unterschreiben zu lassen, damit wir sicher sind, wenn wir die im Programmheft aufführen, dass die dort auch auftreten. Wir haben 800 Veranstaltungen, um da mal ein Mengengerüst, ein erstes Mengengerüst Ihnen zu nennen. Wir haben hier in der Innenstadt 32 Kirchen, in denen wir quasi liturgische Feiern auch miteinander feiern werden. Wir haben das Stadion angemietet, wir haben die Philharmonie angemietet, wir haben sogar die Lanxess Arena, die größte Halle hier in Köln, für uns schon an Land ziehen können. Und wir sind im Veranstaltungsgelände in Deutz, im Tanzbrunnen, sowohl im Theater als auch in dem Open-Air-Teil unterwegs. Wir haben 13 große Säle in der Stadt angemietet. Wir haben 8 Museen, die mit uns kooperieren und darüber hinaus noch 2 Bühnen. Eine hier am Roncalli-Platz, direkt bei Ihnen hier aus dem Fenster raus zu sehen, und eine auf dem Neumarkt. Und das alles versuchen wir eben auch mit Inhalten zu besticken und zu bespicken. Und das wird jetzt die große Kunst sein, das sauber miteinander zu koordinieren. Vielleicht kommen wir gleich noch mal ein bisschen auf die Inhalte.
Wir können hier in dieser Themensendung nicht über alle 800 Veranstaltungen sprechen. Deswegen die Frage an Sie, haben Sie ein persönliches Highlight?
Ich habe mehrere persönliche Highlights. Das eine Highlight ist, es muss uns gelingen am Vormittag, so ähnlich wie der ein oder andere sich am Weltjugendtag erinnert, dass wir die Katechesen und die Heiligen Messen gut besetzt bekommen von unseren Gästen, die hier sind. Dafür brauchen wir primär die 32 Kirchen, die ich eben erwähnt habe. Das ist der Vormittag, der ähnlich abläuft wie damals beim Weltjugendtag. Das ist sicher eine große Voraussetzung, dass dort genügend Besucher und genügend Bischöfe auch dabei sind, die sich einbringen in der Katechese. Da sind wir guter Hoffnung. Es ist ja eine Veranstaltung der Deutschen Bischofskonferenz, also der katholischen Kirche Deutschlands. Das muss man immer mal wieder bewusst machen, und deswegen werden auch fast alle Bischöfe in Köln anwesend sein und fast alle Bischöfe bringen sich ein in liturgischen Feiern bzw. in der Katechese. Das ist auch ganz wichtig. Das ist uns auch bis jetzt gelungen. Das Zweite, was so mein Favorit sind, sind die sogenannten zentralen Veranstaltungen. Wir haben den Eröffnungsgottesdienst am Mittwochabend drüben auch im Tanzbrunnen, den wir feiern werden mit einer sakramentalen Prozession, dann hier in den Dom reinkommen. Und im Dom gibt es dann nach dem sakramentalen Segen eine Lux Eucharistica, wo wir den Dom wie damals 2004 illuminieren mit Musik, mit Gesprächsbeiträgen. Ich glaube, das wird wieder ein Knüller, insbesondere hier für die Stadt werden. Wir merken aus daran, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen, also die Journalistinnen und Journalisten, ein großes Interesse an diesem Projekt insbesondere haben. Sie konnten es ja gestern auch wieder mal sehen, hier in der Tageszeitung mit diesem Foto wird geworben. Das finde ich eine ganz hervorragende Veranstaltung. Die nächste Zentralveranstaltung, die mich sehr gefreut hat, dass wir eine ökumenische Vesper feiern, wo wir auch die Mitchristen einladen werden. Davor gibt es ein ökumenisches Podium, in dem die entsprechenden Vertreter auch miteinander ins Gespräch kommen, miteinander diskutieren. Und der Abschluss dieses Podiums ist dann die gemeinsame Vesper im Dom. Am Donnerstagabend feiern wir die. Und vorher haben wir ganz viele junge Leute in der Stadt. Wir haben den Schülertag am Donnerstag. Auch der liegt mir sehr am Herzen, da eben für die Zielgruppe der jungen Leute, insbesondere der Neuntklässler, deswegen Neuntklässler, um alle Schularten und Schulformen auch abzugreifen. Das heißt, wir haben Hauptschulen eingeladen, wir haben Realschulen eingeladen, wir haben Gymnasien eingeladen, wir haben Behindertenschulen eingeladen, die sich auch an einem Wettbewerb beteiligen. Und dieser Wettbewerb wird hier auf dem Roncalli-Platz gemeinsam mit den Höhnern ausgelobt. Das wird also eine große Party sein. Und die endet dann im Dom mit einer sehr stimmungsvollen Schülervesper, wo wir hoffen, dass der Dom richtig voll ist. Wir haben viele Schüler, die aus den Diaspora-Gebieten zu uns kommen werden. Und die sollen auch mal erleben, dass es ganz viele Katholiken gibt und nicht immer so einzelne Versprengte, sondern der Dom soll dann richtig schön voll sein mit einer tollen Stimmung.
Mehrere tausend Pilger erwarten Sie. Kommen Sie da nicht vielleicht auch an logistische Grenzen? Passen die alle in den Dom?
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir an logistische Grenzen kommen. Dann haben wir wirklich die Stadt voll. In den Dom passen ja, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, zwischen 4.000 und 5.000 Menschen. Wir haben selbstverständlich darüber diskutiert, ob wir den Dom wieder ausräumen werden, insbesondere für die Lux Eucharistica. Da haben wir uns aber dagegen entschieden, weil wir eine andere Zielgruppe natürlich auch haben bei dem Eucharistischen Kongress. Die Zielgruppe sind eher die Silberlocken, wie ich immer so schön sage, und natürlich auch Jugendliche. Es gibt ja ein Jugendfestival, aber wir glauben, dass wir eher mehr Sitzmöglichkeiten bieten müssen, als auf dem Boden sitzen zu müssen.
Und seit langer Zeit schon arbeiten Sie und Ihr Team dafür, dass das alles klappt. Was sind denn gerade aktuell noch Ihre Baustellen?
Ja, die erste Baustelle ist ganz aktuell, weil ich da fast die halbe Nacht dran gelesen habe, ist das Programmheft. Mhm. Das muss jetzt in Druck gehen, damit wir das auch frühzeitig entsprechend kommunizieren können. Das auch ganz wichtig ist, dass die Menschen einfach sehen, was wir anbieten, wie wir es anbieten, wann vielleicht der ein oder andere an einem Tag hier sein möchte, weil er da gerade für sich was Tolles entdeckt hat in unserem Programm. Das ist jetzt ganz naheliegend und muss diese Woche hinter uns gebracht werden. Fast die ganze Mannschaft liest zurzeit daran. Wir werden sicher heute oder morgen eine große Konferenz nochmal haben, eine sogenannte Abschlusskonferenz, und dann läuft die Sache. Es gibt ein zweites Thema, das ist das Thema, wir würden uns noch mehr Anmeldungen wünschen aus unserer Sicht, weil wir glauben, dass wir für jeden, der zu uns kommt, auch ein Programmteil hat, den interessiert wird. Für den Frommen, für den weniger Frommen, für den Weltlichen, für den, der an unserer Gesellschaft interessiert ist, für den, der eine Spiritualität hier erleben möchte, die er sonst nicht erlebt in seiner Heimatgemeinde, für diejenigen, die einer geistlichen Gemeinschaft angehören, die haben ein Zentrum hier bei uns. Wir haben ein Zentrum für junge Menschen, in dem die Studenten quasi sich auch finden werden, ein ganz gezieltes Programm für Studenten. Und wir haben samstags ein Familienzentrum, wo wir für Kinder und Eltern ein tolles Angebot haben.
Hermann Josef Johanns organisiert den Eucharistischen Kongress, der vom 5. bis zum 9. Juni hier bei uns in Köln stattfindet. Als Geschäftsführer des Weltjugendtages hat er vor 8 Jahren schon mal ein ähnliches Großprojekt gestemmt und hat also Erfahrung damit. Herr Johanns, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und drücke die Daumen, dass alles funktionieren wird dann im Juni.
Vielen Dank.
Und gleich werfen wir mal einen Blick in das Büro, den Arbeitsplatz von Hermann Josef Johanns und seinen Mitarbeitern, denn da laufen die Vorbereitungen natürlich gerade auf Hochtouren. Und das kann man hören, da ist einiges los gleich bei uns. Der Eucharistische Kongress, der hat direkt am Kölner Dom hier ein eigenes Planungsbüro, in dem seit über einem Jahr auf Hochtouren gewerkelt wird. Und wie der Alltag da so aussieht, das weiß Renato Schlegelmilch. Der hat das Planungsbüro vom Eucharistischen Kongress mal für uns besucht.
Hallo, schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Herr Schlegelmilch.
Wir sind hier beim Eucharistischen Kongress, im Planungsbüro vom Eucharistischen Kongress, und ich vermute mal, Sie sind Frau Löffler, ne?
Ja, bin ich. Herzlich willkommen.
Also wir befinden uns gerade im 2. Stock vom Gebäude der Buchhandlung Kösel, direkt gegenüber vom Kölner Dom. Wie sieht es eigentlich schon relativ gemütlich aus mit Couch, Teppiche, alles, und wenn Sie Zeit haben, würde ich mir das gerne mal alles ansehen.
Dürfen Sie gerne. Es sieht gemütlich aus, denn unsere Gäste sollen sich natürlich auch willkommen fühlen. Wobei wir es natürlich mit der Arbeit momentan nicht mehr ganz so gemütlich haben, denn wir sind 8 Wochen vor dem Kongress und da zieht es natürlich schon ein bisschen an. So, hier ist das Büro von Herrn Johanns und von mir.
Wir sind hier quasi im Epizentrum der Planung vom Eucharistischen Kongress, kann man das sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Herr Johanns, ich komme mal kurz zu Ihnen. Schönen guten Morgen.
Morgen, grüße Sie.
Jetzt sehe ich gerade, hinter Ihnen ist eine riesige Wand, sagen wir mal 2x3 Meter, wo eine riesige Tabelle dranhängt aus 10, 20 verschiedenen Einzelblättern. Das ist, vermute ich mal, der Plan von allem, was stattfinden wird beim Eucharistischen Kongress.
Das ist das Herz. Und an diesem Herz dürfen wir jetzt nicht mehr so viel operieren, sondern das Herz muss jetzt weiter schlagen und muss in die richtige Richtung kommen. Das ist letztendlich die Wand, an der wir arbeiten und uns auch ständig orientieren und auch koordinieren.
Vom Herzstück aus gehen wir zu dieser Person, die das Herzstück mitkoordiniert. Das ist Frau Gemünd, Volontärin bei uns im Projektbüro Eucharistischer Kongress.
Frau Gemünd, die Stadt und den Dom, haben Sie auch so einen super Ausblick direkt auf das Südportal vom Kölner Dom. Also ein bisschen neidisch werde ich da schon.
Ja. Ich bin auch total begeistert. Ich gucke sehr gerne raus und jedes Mal, wenn ich das Büro verlasse, dann gucke ich auf den Dom und muss leicht seufzen, weil dass ich als Kölnerin mal so einen Ausblick habe auf den Dom, das ist natürlich ein Traum.
Da gucken Sie mal weiter schön raus und viel Spaß noch.
Dankeschön, danke.
So, wir gehen nun weiter. Und zwar sind wir jetzt im Bereich Katechese.
Schönen guten Morgen. Darf ich fragen, woran arbeiten Sie jetzt gerade konkret?
Konkret arbeite ich jetzt gerade daran, dass alle Veranstaltungen, die wir im Bereich Katechese machen, jetzt richtig eingetragen werden, nachdem die Planungen jetzt abgeschlossen sind.
Und Katechese heißt in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch, dass verschiedene Bischöfe aus ganz Deutschland kommen und mit den Leuten, die sich beteiligen, einzelne Veranstaltungen machen quasi, ne?
Genau, also die deutschen Diözesanbischöfe sind angeschrieben worden und die sind jetzt eingeteilt worden, die Katechesen, die Bischöfe engagiert worden.
Also auch Kirchenprominenz aus ganz Deutschland dann in Köln?
Das hoffen wir sehr, jedenfalls haben wir die Zusagen bekommen.
Okay, super, da bin ich gespannt, danke. Bitte. wenn wir hier so durch die Gänge gehen, ich muss ja ehrlich sagen, eucharistischer Kongress, das klingt eigentlich ziemlich kompliziert. Die Veranstaltung ist ja eine super Sache. Ist das schwierig, mit so einem Titel so eine Veranstaltung in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, da haben Sie absolut recht. Mit diesem Titel kämpfen wir von Anfang an. Es ist aber ein feststehender Begriff, denn es finden auch alle 2 Jahre eucharistische Weltkongresse statt und wir konnten den Begriff an sich jetzt nicht ändern. Wir sagen, und das planen wir auch, ein Fest des Glaubens und gehen damit jetzt auch nach außen, denn eucharistischer Kongress, da stellt sich jeder erstmal ein Medizinerkongress oder ähnliches vor und das ist es nicht. Wir feiern ein Fest des Glaubens und das organisieren wir momentan. Und dass wir so ein vielfältiges Fest haben, dafür ist auch unser Bereich Kultur- und Rahmenprogramm zuständig.
Herr Mayer, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Kultur, also es sind nicht bloß Veranstaltungen im Bereich Gottesdienst, Katechese, es gibt auch Lesungen, Konzerte, vielfältiges Programm. Was ist denn das Spannendste, worauf Sie sich persönlich am meisten freuen?
Also ich persönlich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung Lux Eucharistica, die an jedem Abend um 22 Uhr im Dom stattfinden wird. Und eine ganz spannende und farbenfrohe Lichtinstallation mit klangvoller Orgelmusik, aber auch einem abschließenden Segen zur Nacht verbindet.
Gehen wir mal vom Kleinen zum Großen. Es gibt zum Beispiel ein riesiges Konzert in der Kölner Lenxess Arena, also der ehemaligen Köln Arena. Da ist wahrscheinlich auch die Vorbereitung dafür auf Hochtouren, ne?
Genau, das läuft richtig auf Hochtouren. Und in der Lenxess Arena ist ein internationales Konzertfest geplant. Wir haben als Kölner Gastgeber die Black Fuss dabei, dann Jura Feitman und aus Frankreich kommt eine Hip-Hop-Tanzgruppe, Black Blanc Beur, also für jeden Geschmack ist sicherlich was dabei.
Da bin ich gespannt, wann ist das genau in der Lenxess Arena?
Am Freitag während des Kongresses um 19 Uhr.
Okay, super, dankeschön.
So, nun kommen wir in den Bereich Organisation. Schwester Theresia übernimmt ganz viele Dienste. Was sie alles macht, verrät sie Ihnen sicher selber.
Ist aber im Moment gerade nicht im Büro, sondern in der Teeküche. Kann ich Sie hier drinnen stören?
Sie können gerne, ja.
Wie geht's für Sie heute weiter, wenn Sie jetzt aus der Kaffeeküche wieder raus sind?
Dann werden wir gleich ein Gespräch haben mit einem Kollegen, um zu überlegen, wie wir die Kommunion außerhalb der Kirchen, also sprich die Krankenkommunion, organisieren können, weil es auch Bestandteil des Eucharistischen Kongresses sein soll.
Das heißt, wenn ich zum Eucharistischen Kongress kommen will, wenn ich jetzt meinetwegen irgendein Handicap habe, sorgen Sie sich auch darum, dass ich dann trotzdem hierher kommen kann?
Das wird auch organisiert, es wird auch angegeben, welche Kirchen barrierefrei sind, dass wirklich alle kommen können, wie es schon in der Heiligen Schrift steht, dass alle wirklich daran teilnehmen können.
Super, dann viel Spaß weiter mit dem Kaffee erstmal. Ne?
Dankeschön.
Tschüss.
So, wir sind hier unten jetzt durch die einzelnen Bereiche durchgegangen. Wir haben insgesamt 800 Veranstaltungen, am Vormittag 61 Katechesen mit Eucharistie feiern, am Abend weitere 20 Heilige Messen mit Katechesen verbunden. Sie sehen, wir haben ein Riesenprogramm und wie man das Ganze organisatorisch auch managen kann, dazu gehen wir jetzt eine Etage nach oben in die zweite Etage zu unserem Servicebereich.
Und da folgen wir ihm später. Renato Schlegelmilch, der war für uns im Planungsbüro und hat sich das mal genauer angesehen, was da hinter den Kulissen gerade gearbeitet wird. Ein geistlicher Ruck soll durch die katholische Kirche in Deutschland gehen. Bewirken soll diesen Ruck der Eucharistische Kongress 2013 in Köln. Das sagte der Kölner Kardinal Joachim Meissner. Das ist sozusagen das Top-Thema in diesem Jahr, dieses große Glaubensfest in Köln. Johannes Schröer, der hat einen engagierten, tatkräftigen Kölner Kardinal getroffen, der ganz begeistert ist von dieser Idee des Großereignisses.
Der Eucharistische Kongress in Köln ist für Kardinal Meissner eine absolute Herzensangelegenheit. Das merkt man schon an seiner Körperhaltung, wenn er über das Glaubensfest redet. Entschlossen stemmt er beide Hände in die Hüften. Tatkräftig ist er dabei.
Eine solche eucharistische Versammlung, wie sie im Kongress geplant und gedacht ist, kann wirklich einen geistlichen Ruck durch unsere Kirche in Deutschland und damit auch durch unser Land gehen lassen. Die Heilige Eucharistie ist nicht ein Sakrament unter den 7 anderen, sondern sie ist das Sakrament der Sakramente. Und als solches ist die Mitte gleichsam das Herz unserer Kirche.
Den Ruck hat die katholische Kirche auch nötig, denn sie befindet sich in einer Krise, nicht zuletzt ausgelöst durch den Missbrauchsskandal, der 2010 öffentlich wurde. Die Idee zum Eucharistischen Kongress entstand genau in diesem Krisenjahr 2010.
Es wurden sexuelle Missbräuche im Bereich der Kirche bekannt, die ich persönlich nie für möglich gehalten hätte. Die Kirche blutet seit dieser Zeit aus vielen Wunden. Darum müssen wir uns gerade in dieser Krisensituation ganz auf die heilige Eucharistie konzentrieren, die unsere Kirche wieder an Haupt und Gliedern christusförmiger und damit dynamischer, spirituell dynamischer machen kann.
Der Eucharistische Kongress beginnt am Mittwochabend, den 5. Juni 2013 und dauert dann bis Sonntag. Dann findet eine große Abschlussmesse im Kölner Fußballstadion statt. Die drei Feiertage sind geprägt von heiligen Messen, von Katechesen und Begegnungen. Geschäftsführer des Eucharistischen Kongresses ist Hermann Josef Johanns. Er kennt sich aus, denn er war auch schon für die Planung des Weltjugendtages mitverantwortlich.
Dieser Ablauf erinnert von der Grundstruktur sehr stark an den Weltjugendtag. Das war ja eine ähnliche Struktur, mindestens was die Vormittage anbelangt. Der Eucharistische Kongress ist erneut ein großes Fest des Glaubens aller Generationen. Jedermann ist eingeladen, nach Köln zu kommen und mit uns die Eucharistie zu feiern.
Alle Generationen aus allen Bistümern Deutschlands sind also nach Köln eingeladen. Aber wie viele Gäste werden da im Juni 2013 nach Köln kommen?
Wir gehen davon aus, so viele Gäste wie üblicherweise an den Katholikentagen dabei sind, hier in Köln begrüßen zu können. Und jetzt würden Sie mich sicher gleich fragen oder den Kardinal fragen, was ist das denn für eine Größe? Wir haben mal nicht so die größten Katholikentage, aber zwischen 60 und ein paar tausend mehr, da rechnen wir und kalkulieren wir unsere Größenordnung.
Über 60.000 Gläubige feiern in Köln ihren katholischen Glauben. Durch den Eucharistischen Kongress soll ein Ruck durch das katholische Deutschland gehen, sagt Kardinal Meißner. Ein Ruck, der die Kirche aus der Krise führt.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass uns die rechte Feier des Nationalen Eucharistischen Kongresses auch neue geistliche Berufungen zuführen wird. Ohne Priester, das darf ich einmal so sagen, gibt es keine Eucharistie und ohne Eucharistie gibt es keine Kirche. Darum zeigt sich die Frucht solcher Tage auch immer in erneuten geistlichen Berufungen.
Erzbischof Joachim Kardinal Meißner war das. Er erwartet vom Eucharistischen Kongress jetzt im Juni auch geistliche Berufungen, also Berufungen zum Priesteramt. 7 Wochen sind es noch. Der Eucharistische Kongress wird vom 5. bis zum 9. Juni hier bei uns in Köln stattfinden. Und über den theologischen Hintergrund sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Das große Glaubensfest in Köln, der Eucharistische Kongress, der wirft schon seit längerem seine Schatten voraus. Es gibt einen ganz wichtigen Vorboten, der schon länger durch verschiedene Bistümer in ganz Deutschland tourt. Beim Weltjugendtag in Köln 2005 gab es das auch schon. Da war das ein Kreuz, das durch ganz Deutschland getragen wurde. So konnte man ganz hautnah die Vorfreude auf das große Glaubensfest spüren. Und jetzt ist es eine Monstranz, das äußere Zeichen der Eucharistie. Eine Monstranz, die unterwegs ist und demnächst dann in Köln auch ankommen wird. Bis zum Beginn des Eucharistischen Kongresses steht die sogenannte Münchner Monstranz jedem deutschen Bistum jeweils eine Woche zur Verfügung. Dom- und Stadtdechant Monsignore Robert Kleine ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wo befindet sich diese Monstranz denn gerade?
Sie ist auf ihrem Weg durch die deutschen Diözesen, im Moment in der Diözese Münster angekommen. Und dort werden eine Woche lang Gottesdienste gefeiert, wo diese Monstranz genutzt wird, wo es Aussetzungen gibt, eucharistische Anbetungen. Und vor dem Kongress in der Woche wird sie dann bei uns in Köln sein und natürlich auch während der Kongresstage.
Wenn sie jetzt in Münster ist, heißt das, sie nähert sich uns schon ganz langsam. Warum trägt sie denn den Namen Münchner Monstranz?
Diese Monstranz ist geschaffen worden 1960 für den Eucharistischen Weltkongress, der in München stattgefunden hat. Sie ist sozusagen ein Erinnerungsstück, das in der Erzdiözese München verblieben ist. Und wir haben uns überlegt, schlagen wir einen Bogen von dem letzten internationalen Eucharistischen Kongress zum ersten nationalen deutschen, deutschsprachigen nach Köln und schicken wir diese Monstranz auf eine Reise vom ersten Advent an bis zum Eucharistischen Kongress im Juni hier bei uns in Köln durch ganz Deutschland.
Was glauben Sie, wie kann uns so ein äußeres Zeichen dabei helfen, Glauben und Kirche zu spüren, lebendig zu machen?
Dadurch, dass diese Monstranz in allen deutschen Diözesen gebraucht wird, wird noch einmal sichtbar, dass es sich um einen Kongress handelt, um ein Fest des Glaubens der ganzen deutschen Kirche. Das ist einmal wichtig, es ist keine Kölner Veranstaltung, sondern es ist eine Konferenz, ein Treffen, ein Kongress der Diözesen Deutschlands. Das ist das eine. Das zweite, um wen geht es? Um Christus. Sie haben eben das Weltjugendtagskreuz erwähnt. Das war ein Symbol für Christus selbst. Das ist begrüßt worden, verabschiedet worden. Bei der Monstranz ist es etwas anderes. Da wird eine äußere Hülle verschickt, ein Instrument, ein Zeigewerkzeug, so heißt die Monstranz eigentlich übersetzt. Und das Eigentliche, der Eigentliche ist Jesus Christus, der dann jeweils im Allerheiligsten eingesetzt wird, im Gottesdienst. Aber der äußere Rahmen wandert durch Deutschland, um zu sagen, am Ende geht es um ihn, der unsere Mitte ist.
Die Eucharistie, wir kennen das aus Gottesdiensten, das ist das Geheimnis unseres Glaubens, also die Wandlung von Wein und Brot in Blut und Leib Christi. Warum steht genau das theologisch hinter dem Eucharistischen Kongress? Warum ist das ausgesucht worden?
Wir feiern den Eucharistischen Kongress und feiern dieses Fest des Glaubens in dem Jahr, wo vor 50 Jahren während des Zweiten Vatikanischen Konzils besonders die Liturgie in den Blick genommen wurde. Wie feiern wir Gottesdienst? Vor allem auch, wie feiern wir die Heilige Messe, die Eucharistiefeier? Daran erinnern wir uns. Und das Konzil hat gesagt, die Eucharistie, also auch die Begegnung mit Jesus Christus in der Gestalt von Brot und Wein, ist Mitte, Quelle und Höhepunkt unseres Lebens als Christen. Und vielleicht ist es gut, sich 50 Jahre danach noch einmal zu fragen, ist das wirklich so? Was und wen feiern wir da? Wie kann dies geschehen? Und dass wir nicht nur über Christus sprechen, sondern vor allem auch in den Gottesdiensten mit ihm.
Jetzt hat dieser Eucharistische Kongress auch ein Leitwort. Herr, zu wem sollen wir gehen? Weil viele Menschen auf der Suche sind?
Ja, es ist ja eine Situation, in der damals das Wort gesprochen wurde von Petrus. Viele hatten sich damals von Christus abgekehrt, von Jesus. Und dann fragte die Jünger, wollt auch ihr gehen? Und dann antwortet Petrus, zu wem sollen wir gehen? Er hat erkannt, dass Jesus ohne Alternative ist, dass wer zu Jesus kommt, Sinn findet. Und das möchte eigentlich auch in diesen Tagen hier in Köln im Mittelpunkt stehen, dass Christen zusammenkommen, dass sie sich begegnen, dass sie sich austauschen, dass sie miteinander Gottesdienst feiern, aber auch sonst miteinander feiern, dass sie in Musik, in Konzerten, in Lesungen erfahren, Christus ist die Mitte, Christus gibt Sinn für unser Leben und das drückt sich in Musik aus, in Kunstwerken, in bildender Kunst. Und ich glaube, wer im Juni nach Köln kommt, erfährt wirklich, dass Jesus Christus der ist, zu dem wir kommen können und gehen sollen.
Und mit ein bisschen Glück können die Pilger dann auch die Münchner Monstranz sehen. Wann kommt die denn genau bei uns in Köln an?
Am Wochenende vor Fronleichnam wird sie bei uns sein. Wir werden sie Fronleichnam dann auch in Köln selber haben, bei der Prozession. Und vorher wird sie in unserem Erzbistum durch verschiedene Gemeinden und Kirchen wandern quasi, bis sie dann auch während der Kongresstage hier in Köln in einer Anbetungskirche ihren Platz finden wird, bevor sie dann noch einige Tage in Köln bleibt und dann wieder die Rückreise nach München antritt.
Dom- und Stadtdechant Monsignore Robert Kleine ist Sekretär des Eucharistischen Kongresses. Er lädt mit den vielen Verantwortlichen alle Pilger ein, vom 5. bis zum 9. Juni ein großes gemeinsames Fest des Glaubens zu feiern. Ein Fest, das schon jetzt von einem äußeren Zeichen angekündigt wird, von der Münchner Monstranz, die auf dem Weg ist zu uns nach Köln. Wir freuen uns auf den Tag, an dem sie dann hier ankommt. Monsignore Robert Kleine war das. Vielen Dank.
Gerne.
Die Bibel, die ist in mehr als 1000 Sprachen übersetzt, Teile des Neuen Testaments sogar in mehr als 2000 Sprachen der Welt. Nur eine ganz wichtige Sprache fehlt, Kölsch. Das sagt Rolli Brings, Autor und Musiker und Vater der bekannten Brüder der kölschen Gruppe Brings. Seine Grimms Märchen ob Kölsch, die sind schon ein großer Erfolg und jetzt kommt Rolli Brings mit einem neuen Projekt. Er übersetzt die Evangelien, die frohe Botschaft ob Kölsch sozusagen und das passt natürlich auch ganz prima zum großen Glaubensfest, dem Eucharistischen Kongress in Köln. Herr Brings, hallo.
Hallo.
Sie treten auf beim Eucharistischen Kongress und präsentieren unter anderem das Lukas-Evangelium auf Kölsch. Wie wird das denn genau aussehen auf der großen Bühne?
Wir werden ja in St. Gerion spielen. Das ist ein Spielort, den ich sehr begrüße, weil diese Kirche, die habe ich ja an der Hand von meinem Papa erlebt, wie die aus Trümmern langsam entstanden ist und wieder rekonstruiert wurde. Wie wird es aussehen? Alle Teile des Lukas-Evangeliums und auch der anderen Evangelien sind kleine, abgeschlossene Erzähleinheiten mit starkem dialogischem Charakter. Und die kann man eigentlich dann mit verteilten Stimmen sehr gut vortragen. Man kann auch aus dem Evangelium kann man sich die Gleichnisse rausholen. Die sind ganz kurz, sehr prägnant, klingen in Kölsch sehr authentisch, sehr erdverbunden. Und wenn man bei der Übersetzungsarbeit, kommt mir das so alles vor, als ob der Evangelist ein Kölscher gewesen wäre und hätte so in der Südstadt oder in Ehrenfeld seine Weisheit niedergeschrieben. Also es macht keinerlei Mühe, das Evangelium zu übersetzen. Man muss natürlich wirklich in der Sprache aufgewachsen sein, weil es kommen so einige Begriffe drin vor, die möchte ich auch im Kölsch erhalten. Zum Beispiel, wenn Jesus zu den Volksscharen spricht, dann macht man da nicht einfach draus und er sprach für Volk, sondern für die Volksschwitte. Volksschwitte sind Volksscharen, während die Menge ja immer das Schmölzje ist. Also der kölsche Hörer und Leser wird schon sich bemüßigen müssen, ganz tief in seinem kölschen Wortschatz zu graben. Mhm. Zur Not guckt er dann nach links, das heißt, er fuscht ein bisschen, nämlich auf der linken Seite wird der hochdeutsche Text stehen.
Jetzt kommen da ja auch viele Pilger, die gar nicht unbedingt aus Köln kommen. Werden die denn eine Möglichkeit haben, das verstehen zu können?
Das ist die große Frage. Also unsere Lieder, die wir singen werden, die werden sie auf jeden Fall verstehen, weil sie Texthefte in die Hand bekommen. Das macht das Kongressbüro. Da sind die unsere Lieder in Kölsch und Hochdeutsch drin. Wir gehen davon aus, wenn schon Menschen hier nach Köln gepilgert kommen, dann sind sie irgendwie auch evangelienfest und werden mitbekommen, was es geht und sollen sich einfach an dem Klang und an dem Sprachbild erfreuen. Es werden ja nur kurze Einsprengsel sein. Wir werden ja nicht anderthalb Stunden nur lesen. Ne? Der Hauptteil ist die Musik.
Jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine kleine Kostprobe.
Gut, dann werde ich jetzt lesen von Lukas 3, einen Moment. Geschehen ist also, dass der Johannes der Täufer, der hat gepredigt und Jesus ist zu ihm an den Jordan gezogen, hat sich auch taufen lassen. Das beginnt also Lukas 3, 21, 22. Jesus wird gedäuf. Es bejorf sich aber, wie das ganze Volk gedäuf wurde und auch Jesus sich däufe lädt und bedeutet, dass der Himmel obging und der Heilige Geist leibhaftig wie ein Duf ob in der Raffschwifte und ein Stimm aus dem Himmel kam. Du bist mein Sohn, der ich jähn han. An dir han ich wall gefalle.
Selbst ich als Immi konnte dem wunderbar folgen. Vielen Dank dafür.
Bitte.
Wenn Sie an Ihren Auftritt denken beim Eucharistischen Kongress, was wünschen Sie sich? Was sollen die Menschen davon mitnehmen, die Pilger, die extra nach Köln gekommen sind?
Wir hoffen natürlich zuerst mal als Musiker, wenn ich mit meinem Trio da auftrete, dass den Leuten die Musik gefällt, dass sie mitgehen. Und ich denke, es ist ja vielleicht auch mal ganz, es ist an der Zeit, das Evangelium zu verorten, und zwar ganz lokal. Mhm. Wie die große Zahl schon der Übersetzungen zeigt, Glauben und die heiligen Schriften aller Menschen, aller Religionen haben immer etwas mit der Biografie, mit Heimat zu tun und mit Gegenwart, aber auch mit Tradition. Sie sollen also, ich wünsche mir, dass Sie mitnehmen, es gibt durchaus in Köln das Evangelium ob Kölsch in dieser Sprache, die in der Welt ja meistens nur als Sprache der fünften Jahreszeit für Belustigungen bekannt ist. Sie sollen mitnehmen, dass Kölsch eine ganz differenzierte eigene Sprache mit eigener Grammatik und eigenem Vokabular ist und dass es durchaus eine würdige Sache ist, das Evangelium, was ja nun für Christen immerhin eine heilige Schrift ist, ins Kölsch zu übersetzen. Ansonsten sollen Sie mitnehmen, dass der Kölsche ein Leichtfuß ist, immer ein bisschen so drauf hinzielt, naja, wir müssen mal den lieben Herrgott uns, der soll seine Freude haben. Also was wäre das Schönste, wenn das Volk in St. Gerion einfach anfing, auf deutsche Texte das Evangelium im Ohr anfing zu schunkeln oder abzurocken. Das wäre schön.
Das wird mit Sicherheit passieren. Jetzt kommt also die Kölsche Bibel. Rolli Brings, Autor und Musiker, hat die Evangelien ins Kölsche übersetzt. Und wie das klingt, das können Sie sich selbst anhören auf dem Eucharistischen Kongress unter www.eucharistie2013.de. Da gibt es ein Programmheftchen zum Runterladen. Da finden Sie die Termine. Rolli Brings, Ihnen vielen Dank und alles Gute für den Auftritt.
Herzlichen Dank.
Da steckt richtig Arbeit dahinter. Ein Event wie der Eucharistische Kongress, der braucht wirklich einiges an Planung. Und wir wollten natürlich ganz genau wissen, wie das eigentlich so hinter den Kulissen abläuft. Deshalb haben wir unseren Reporter Renato Schlegelmilch losgeschickt. Der hat sich einen Tag lang die Arbeit im Planungsbüro angesehen. Einen Eindruck von der Arbeit da jetzt in diesen letzten Wochen hat er uns eben schon gegeben. Und bei der Planung, da spielen natürlich die Besucher eigentlich so die wichtigste Rolle. Die Pilger, die da kommen werden. Das sind die Menschen, für die alle im Moment arbeiten.
Und jetzt sind wir hier in der zweiten Etage vom Planungsbüro vom Eucharistischen Kongress und hier geht es um die Organisation der Pilger und Mithelfer, ne?
Genau. Also wir haben hier oben den kompletten Servicebereich, das heißt den ganzen technischen Bereich, der ja auch mit organisiert werden muss. Vorher hat es eine Mitarbeiterin schon gesagt, wir möchten, dass alle hier teilnehmen können. Das heißt, wir versuchen auch so viel wie möglich barrierearm umzusetzen. Wir haben hier oben den Anmeldungsbereich für die Teilnehmer, aber auch für die Helfer oder für die Quartiergeber. Und wir gehen jetzt zuallererst mal in den Bereich, in das Büro, wo sich die Teilnehmenden auch anmelden können.
Ah, okay. Hallo, guten Morgen.
Ja, Herr Schlegelmilch, Sie sehen hier drei Damen vor Ihren Bildschirmen, die alle Anrufe, die jetzt von außen kommen, entgegennehmen. Das heißt, hier sind es Anrufe von Menschen, die sich gerne hier zum Eucharistischen Kongress anmelden.
Da komme ich am besten mal hier rum, wenn ich Sie bei Ihrer Arbeit gerade stören darf. Wenn ich mich anmelden will, welche Telefonnummer muss ich als erstes mal wählen?
Die Kölner Vorwahl und dann 570, 871 und die 44.
Und ich stelle mir vor, wenn ich zu einem großen Fest gehe, da gehe ich eigentlich bloß hin. Weshalb muss ich mich denn überhaupt bei Ihnen anmelden dafür?
Weil die Pilgerkarte ganz viele Vorteile bietet, neben eben dem Einlass, wenn es bestimmte Einlasskontrollen gibt, beinhaltet die Pilgerkarte eben auch ein Schlüsselband mit der Pilgerkarte, ein Programmheft, ein Pilgerbuch. Es gibt auch den vergünstigten Pilgerteller, wo man in verschiedenen Restaurants essen kann. Und neben ermäßigten bzw. auch kostenlosen Eintritten, zum Beispiel die Turmbesteigung beim Dom oder in verschiedenen Museen oder Bädern, gibt es noch ganz viele andere Vorteile.
Also wenn ich gut vorbereitet sein will, hole ich mir eine Pilgerkarte?
Ja, auf jeden Fall.
Wie viel muss ich dafür bezahlen?
Also die günstigste Pilgerkarte bei einer Tageskarte, das sind 12 Euro. Und dann gibt es natürlich bis zu Dauerkarten mit Übernachtung für Familien, da sind man dann bei 99 Euro.
Es ist aber bei so einem großen Fest wahrscheinlich nicht so, dass ich bloß hinkommen kann, wenn ich mir so eine Karte hole, wenn ich was bezahle. Es gibt doch bestimmt auch Sachen, die man kostenlos machen kann, oder?
Ja, das gibt es auch. Und zwar sind alle Messen und Katechesen während des Kongresses kostenlos für alle.
Also wie im normalen Gottesdienst gehe ich einfach hin und feiere mit.
Genau, recht.
Okay, super. Ich habe jetzt mitgeschrieben. Dankeschön.
Gut, Dankeschön.
Ja, Schlegelmilch, jetzt wissen Sie schon mal, wie Sie sich anmelden können. Wir hoffen natürlich, Sie sind mit dabei. Und wir gehen jetzt weiter in das nächste Büro zum Bereichsleiter für den kompletten Servicebereich.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Servicebereich, Bereichsleiter, das klingt jetzt ein bisschen schwierig greifbar für mich. Was machen Sie heute hier?
Ich bin im Grunde genommen, wie das Wort schon sagt, der Leiter des Bereichs Service und Organisation. Darunter fällt unter anderem der Bereich Teilnehmermanagement, Helfer und Freiwillige, Sicherheit und Ordnung und zu guter Letzt die Verpflegung.
Zehntausende Menschen werden erwartet, die im Juni zum Eucharistischen Kongress nach Köln kommen. Das ist bestimmt kompliziert, so viele Leute zu koordinieren, oder? Das unter einen Hut zu bekommen.
Ja, es ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Da wir hier ein wirklich sehr gutes Team haben, fällt uns diese Aufgabe wirklich leichter. Aber grundsätzlich ist so eine Aufgabe natürlich immer schwierig zu stemmen.
Wie sieht das denn zum Beispiel aus vom Sicherheitsaspekt? Da muss man wahrscheinlich auch einiges beachten, wenn so viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen.
Ja, also der Sicherheitsaspekt ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir arbeiten hier wirklich sehr gut und sehr eng mit der Polizei und mit der Stadt Köln hier zusammen. Wir haben hier auch einen ehemaligen Polizisten im Team, der für den Bereich Sicherheit und Ordnung zuständig ist und so auch die, im Grunde genommen die Schnittstelle zur Polizei und zur Stadt.
Also man kann quasi sagen, es wird voll, aber sicher.
Ja, das auf jeden Fall.
Und keiner muss Angst haben, dass er hier sich einen Beinbruch holt?
Nein, also einen Beinbruch wird sich keiner holen. Und sollte es dennoch passieren, ist auf jeden Fall sehr gut versorgt.
Jetzt kommen ja Leute zum Eucharistischen Kongress, nicht bloß aus Köln oder aus dem Rheinland. Leute aus ganz Deutschland sind eingeladen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme aus Hamburg, Berlin, München, ich kenne mich in Köln nicht aus. Wie finde ich mich bei so einer großen Veranstaltung in so einer großen Stadt zurecht?
Da sind Sie direkt bei mir an der richtigen Adresse, denn ich komme auch nicht aus Köln. Es ist so, dass wir gerade für Menschen, die von außerhalb kommen, Infopoints haben, wo alle Informationen direkt zu einzelnen Orten auch abgefragt werden können. Das sind quasi Anlaufstellen für Leute von außerhalb.
Wie erkenne ich so einen Infopoint?
Unsere Infopoints können Sie direkt von Weitem erkennen. An jedem Infopoint ist unser großes eucharistischer Kongresslogo angebracht und steht auch groß dran, Infopoint, und das ist von Weitem auch gut zu erkennen.
Nicht zu verfehlen und überall in Köln in der Innenstadt.
Genau, richtig.
Super, dankeschön. Wenige Wochen sind es noch, bis es losgeht zum Eucharistischen Kongress. 5. bis 9. Juni in und um Köln. Also hier im Planungsbüro ist auf alle Fälle ordentlich Hektik, koordinierte Hektik. Das Ganze unter einen Hut bringt Nicola Löffler, Projektleiterin vom Eucharistischen Kongress. Danke, dass Sie mir heute mal so eine kleine Tour gegeben haben.
Ja, gern geschehen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Ja.
Und danke auch an Renato Schlegelmilch, der für uns im Planungsbüro vom Eucharistischen Kongress unterwegs war. Wenn Sie sich jetzt auch anmelden möchten als Teilnehmer, als Helfer oder mit einem Gästequartier, dann schauen Sie einfach mal auf die Internetseite www.eucharistie2013.de. Da gibt es alle wichtigen Informationen und natürlich auch direkt am Pilgertelefon. Die Telefonnummer, die haben wir gerade schon mal gehört, aber ich sage sie Ihnen gerne nochmal. 0221 für Köln 570 871 44. Das ist die Telefonnummer zum Anmelden und auch gerne für Fragen. Und über das Thema Anmeldung und Planung eines Besuches auf dem Eucharistischen Kongress reden wir später auch nochmal genauer. Am Ende dieser Sendung bekommen Sie die Telefonnummer nochmal und alle Informationen zusammengefasst. Domradio, das Thema, und wir sprechen über den Eucharistischen Kongress. Wenn viele Gäste erwartet werden, dann gibt's auch immer viel zu tun. Bei Familienfesten zum Beispiel, das kennen Sie bestimmt, da wird ja immer jede Hand gebraucht, zum Stühle schleppen, Kuchen backen und so weiter. Ganz ähnlich ist das auch bei Glaubensfesten. Wenn viele Christen sich treffen, um gemeinsam ihren Glauben zu bezeugen, dann gibt's auch jede Menge Arbeit. Auch jetzt beim Eucharistischen Kongress, der in Köln ansteht. Da werden helfende Hände dringend gesucht, junge Leute, auf die folgende Bewerbungsanfrage passt.
Man muss mitbringen Lust daran, Spaß, Offenheit, vielleicht auch ein gewisses Schlafdefizit in Kauf zu nehmen und einfach das Ganze mitzutragen von innen her, das wirklich auch zu bejahen.
Diözesan Jugendseelsorger Pfarrer Mai Kolb, der weiß, bei dieser Mammutaufgabe, da sind Leute mit Engagement gefragt. Jede Menge wird es zu tun geben, wenn die Pilger kommen. Die Jugendkirche Krux in Köln, die macht aus dem Eucharistischen Kongress nochmal ein eigenes Jugendfestival. Veranstaltungen extra für junge Pilger, und die wollen organisiert werden.
Das kann mithelfen sein, ein Café hier zu betreiben. Das kann die Hilfe sein, bei Katechesen und Liturgien mitzumachen oder auch bei Workshops die Leute von hier nach da zu leiten. Oder Gebetswache bei der Anbetung zu halten. Das kann die Hilfe sein beim Aufbauen, beim Abbauen, Jugendliche zu ihren Quartieren zu bringen und. Eine ganze Vielzahl an Aufgaben von Freitagnacht bis Sonntagmittag.
Und dafür macht Pfarrer Mai Kolb jetzt jede Menge Werbung. Die Botschaft, Helfer sein kann richtig Spaß machen, weil bei vielen jungen Leuten ist das auch schon längst angekommen. Die haben ganz unterschiedliche Gründe, weshalb sie ehrenamtlich helfen wollen.
Ich bin Jonas und ich bin als ehrenamtlicher Helfer dabei, weil es mir Spaß macht, viele verschiedene Leute zu treffen.
Ich bin als ehrenamtlicher Helfer dabei, weil ich es wichtig finde, meine Kirche und für die ich einstehen möchte, so zu repräsentieren, wie ich sie lebe und nicht, wie sie oft in den Medien dargestellt wird.
Ich bin der Kevin und ich bin als ehrenamtlicher Helfer beim Eucharistischen Kongress dabei, weil ich diese Erfahrung machen möchte, was ist Eucharistischer Kongress.
Vom 5. bis zum 9. Juni werden die vielen tausend Gläubigen erwartet, um ihren Glauben gemeinsam zu feiern und ihn nach außen zu tragen. Und dazu wird es beim Jugendfestival Workshops geben und natürlich auch Gottesdienste, Austausch und Festival, Gesang und Gebet. Die jungen Helfer, die haben dabei ganz verschiedene Aufgaben.
Mitarbeiten, mithelfen, mitdenken, mitplanen, anpacken, Wege bereiten, damit möglichst viele junge Gäste aus ganz Deutschland hier nach Köln zum Jugendfestival während des Eucharistischen Kongresses kommen.
Viele haben sich also schon entschieden und wollen mit anpacken, aber nicht nur beim Jugendfestival, auch sonst werden noch immer Helfer gebraucht. Insgesamt 1000 Freiwillige sucht das Organisationsteam für zum Beispiel Hausmeisterdienste, Programmbetreuung, zum Broteschmieren einfach nur oder als Platzeinweiser. Und wer sich dazu noch anmelden möchte, das geht per E-Mail helfer@eucharistie2013.de, helfer@eucharistie2013.de oder auch telefonisch über die Hotline 0221 für Köln 570 87140. Wenn Sie sich die Nummer notieren möchten, ich sage sie auch nochmal, 0221 für Köln 570 87140. Und viele sind schon begeistert.
Weil ich zeigen möchte, wie offen die Kirche sein kann und dass nicht jeder sehr konservativ sein muss, um mitzuhelfen und aktiv in der Gemeinschaft teilzunehmen.
Ich hoffe, junge, neue Leute kennenzulernen und ja, auf neuen Austausch und neue Erfahrungen.
Ja, ich möchte einfach, dass ganz viele junge Menschen erleben können, wie viel Freude es machen kann, gemeinsam Glauben ja, zu erfahren, zu erleben und zu beten.
Ich bin Sabine und ich mache mit, weil ich wieder Jugend im Glauben erleben will.
Also melden Sie sich auch an, wenn Sie Lust haben. Ich glaube, es lohnt sich. Domradio, das Thema. Es ist ein großes Fest des Glaubens. Hinter so einer Veranstaltung wie dem Eucharistischen Kongress steckt ganz viel Kreativität, Organisation und auch Logistik. Köln wird in wenigen Wochen schon bevölkert sein von Pilgern. Und wie das alles ganz genau funktioniert dann, das kann uns Nicola Löffler erklären. Sie hat nämlich zusammen mit Hermann Josef Johanns die Projektleitung des Eucharistischen Kongresses und sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo, guten Tag.
So langsam wird's ja ernst im Planungsbüro, das haben wir eben schon gehört. Da klingelt jetzt immer häufiger das Pilgertelefon, eine aufregende Phase wahrscheinlich auch für Sie, oder?
Ja klar, wenn man so kurz vor einem Großprojekt steht, nimmt das Ganze natürlich an Arbeit und Intensität zu und die Telefone stehen eigentlich nirgendwo mehr stumm. Insofern läuft es bei uns momentan schon auf Hochtouren, einige Wochen vor dem Gesamtkongress.
Das heißt, Sie arbeiten gerade rund um die Uhr?
Ja, beinahe.
Und in 7 Wochen müssen die Pilger dann alle untergebracht werden, verpflegt sein, koordiniert werden. Fangen wir mal mit der Unterbringung an. Wo werden diese ganzen Menschen denn schlafen?
Wir haben ganz verschiedene Möglichkeiten der Unterbringung. Gäste, die Tagesgäste hier sind, sprich die zu Hause übernachten. Wir haben aber auch Dauerteilnehmer oder Gäste, die 2-3 Tage nach Köln kommen. Die haben die Möglichkeit, entweder privat untergebracht zu sein oder in Gemeinschaftsquartieren. Oder wer sagt, nee, ich gehe lieber gerne in ein Hotel, der hat die Möglichkeit, über unsere Webseite auch über den Link direkt ein Hotel zu buchen, hier in Köln und Umgebung.
Und auch Jugendherbergen sind reserviert, Privatquartiere werden wahrscheinlich noch gesucht. Wo kann man sich denn melden, wenn man sagt, okay, ich möchte jemanden aufnehmen?
Wir haben eine Hotline mit der Telefonnummer Kölner Vorwahl 570 87145. Da sind Sie direkt bei unseren Ansprechpartnerinnen, die für Quartiere zuständig sind. Und wer lieber den Weg der Mail wählt, kann über quartiere@eucharistie2013.de auch gerne eine Mail schreiben und mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über Gastgeber hier in Köln. Wir haben ja aus anderen Projekten schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ob bei Puri Cantoris 2004, ob beim Weltjugendtag 2005. Die Kölner sind gastfreundlich. Und wir denken auch, dass uns die Kölner bei diesem Projekt nicht im Stich lassen werden.
Das glaube ich auch. Und da gibt es ganz lustige Postkarten, die Sie entworfen haben. Kleine Werbepostkarten, um Leute zu finden, die eben jemanden aufnehmen. Da sieht man zum Beispiel, ich habe hier gerade so eine Postkarte, eine junge Frau, die liegt auf dem Geländer einer Kölner Brücke. Darüber steht Pilgerin, Angestellte, 43, flexibel, sucht Herberge. Aber das ist ja wahrscheinlich auch, wenn man sagt, ich nehme einen Pilger auf, für sich selbst eine schöne Erfahrung, oder?
Ja, da kann ich selber aus Erfahrung sprechen. Ich selber habe gerne immer Gäste, die zu Projekten zu Besuch kommen. Es ist einfach ein Erfahrungswert, den man so schnell nicht mehr bekommt. Und deshalb kann ich jedem auch aus persönlichen Erfahrungen nur empfehlen, Gäste mit aufzunehmen. Und in der Regel ist es so, die Pilger sind mit einfachen Unterkünften zufrieden. Wir in Deutschland denken oft, ja, wir müssten hier ein großes Haus mit Einzelzimmer bieten. Nee, es ist oft einfach der Charme der Leute, den wir in Köln hier haben. Und das macht ganz viel aus. Also ich glaube, es lohnt sich für einen selber auch, Gäste aufzunehmen. Man bekommt ganz viel zurück.
Schauen wir nochmal auf die Pilger. Die können sich jetzt auch im Moment schon alle anmelden. Da fiel eben schon mal das Stichwort Pilgerrucksack. Sowas wird es auch geben, oder?
Wir werden keinen Pilgerrucksack haben, denn momentan sind die Taschen in. Das heißt, schöne Taschen zum Eucharistischen Kongress. Insbesondere für die Jugendlichen, die herzlich eingeladen sind, von Freitag bis Sonntag nach Köln zu kommen zum Jugendfestival. Diese werden Taschen bekommen. Wir werden die aber auch im freien Verkauf haben. Sie sind sehr schön und sie sind in einer Werkstätte, in einer Caritas-Werkstätte hergestellt, im Schwäbischen in der Nähe von Stuttgart. Dort arbeiten Jugendliche, die eine Wiedereingliederung haben und damit einen schönen Jahresauftrag durch uns auch erhalten haben. Wir konnten damit einfach auch ein gutes karitatives Werk mit unterstützen.
Und unter anderem erkennen sich die Pilger dann gegenseitig in der Stadt später wieder. Aber man bekommt nicht nur so einen Pilgerrucksack, wenn man sich anmeldet. Welche Vorteile bringt das denn sonst noch?
Wir werden in diesen Tagen ein ganz neues Plakat auch in die Öffentlichkeit bringen. Ein Tag in Köln. Das weitet sich natürlich auch auf die Dauerteilnehmer aus. Ich beginne mit dem Tagesticket. Sie erhalten ein Programm- und Liedheft. Das Programmheft, ich werde heute Abend in die Korrekturphase gehen oder heute Nacht. Und ein Liedheft mit ganz vielen verschiedenen Liedern, die während des Kongresses gesungen werden. Das ist darin enthalten. Sie können kostenlos auf den Turm des Kölner Domes. Viele waren auch sicherlich aus Köln, doch nicht auf dem Kölner Dom. Sie haben einen freien Eintritt in das Museum Columba, das Diözesanmuseum, das eigens eine hervorragende Ausstellung bringen wird. Darüber hinaus kooperieren wir mit fast allen Kölner Museen. Auch dort erhalten Sie einen ermäßigten Eintritt. Freien Eintritt gibt es zu allen Veranstaltungen des Eucharistischen Kongresses. Hinzu möchte ich aber noch sagen, dass auch jemand, der kein Tages- oder Pilgerticket hat, in jedem Fall bei allen Eucharistiefeiern auch kostenfrei ohne Ticket teilnehmen kann. Wenn Sie ein Ticket haben, haben Sie auch ermäßigten Eintritt für die städtischen Bäder. Sie haben einen kostengünstigen Pilgerteller für 6,50 Euro inklusive Softgetränk in 28 Restaurants hier in Köln. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Zusatzkarte für jeweils 10 Euro für die Kölner Philharmonie zu kaufen und auch für die Lanxess Arena. Wir haben internationale Künstler hier. Es lohnt sich, mit 15 Euro sind Sie dabei, ermäßigt 12 Euro. Schauen Sie, dass Sie ein Tages- oder ein Dauerticket bekommen. Beim Dauerticket haben Sie sogar noch die Übernachtung mit dabei. Also günstiger kann man wahrscheinlich nach Köln kaum reisen.
Klingt nach einem Rundum-Sorglos-Paket.
Ja, das ist richtig.
Das klingt alles schon wunderbar durchdacht. Ich bin mir sicher, das wird alles super funktionieren. Gutes Wetter wäre aber vielleicht noch schön, oder? Das ist so das Einzige, was man vorher nicht planen kann.
Nee, da müssen wohl andere ran. Wir beten natürlich für gutes Wetter, aber wir haben auch schon eine erste Prognose bekommen, dass es wohl gut wird. Wir gehen davon aus, wir müssen aber natürlich in alle Richtungen planen, hoffen aber, dass die Sonne mit uns in Köln sein wird.
Nicola Löffler hat die Projektleitung des Eucharistischen Kongresses zusammen mit Hermann Josef Johanns. Und für sie beginnt jetzt die heiße Phase. 7 Wochen sind es noch bis zum Eucharistischen Kongress hier in Köln. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, da muss ich doch unbedingt dabei sein, dann wird Ihnen diese Internetseite weiterhelfen, www.eucharistie2013.de. Und da finden Sie dann auch die Telefonnummer für das Pilgertelefon. Vielen Dank. Auf dem Weg zum Eucharistischen Kongress. 7 Wochen sind es noch und wir freuen uns drauf auf dieses große Glaubensfest. An dieser Stelle muss man dann aber auch mal Danke sagen an all diejenigen, die im Moment daran mitarbeiten, dass das alles auch so gelingt. Wir schicken ganz liebe Grüße ins Planungsbüro nach gegenüber. Und ich sage Ihnen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin Verena Tröster und wir sehen uns ja dann auf dem Eucharistischen Kongress demnächst, Anfang Juni. Machen Sie es gut.